herzlich willkommen wieder zu 30x30 Finanzwissen pur, der aufbauenden Börse-Einsteigerinnen-Serie für Österreich. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mixe dafür Aktien sparen und Investments mit Homebuyers. Gesendet wird auf Audio-CD.at seit Woche 23, 2023 und bis Woche 52, 2023. Jeden Thank God It's Monday um 18 Uhr. 30 Folgen, 30 Minuten. Es wird ja unabhängig vom Tagesgeschehen produziert. Ein späterer Einstieg ist immer möglich. Chronologisches Hören der Folgen wird empfohlen. In der heutigen Folge 18 geht es um die ETFs, die passiven Einsteigerlieblinge. Und dazu habe ich mit meinem Kumpel Noah Leidinger von Ohne Aktien wird schwer, ein OMR-Podcast, den er gemeinsam mit Florian Adomeit macht, eine kleine Kooperation eingefädelt. Denn zu Ohne Aktien wird schwer gibt es jetzt auch Buch und Hörbuch. Das Hörbuch ist im Hörbuch Hamburg Verlag erschienen und das Kapitel zu den ETFs werden wir hier und jetzt zitieren und es ist extrem hörenswert. In den Shownotes verlinkt ist dann natürlich noch, wie man zum Beispiel bei Audible zu diesem Hörbuch kommt. Wir spielen hier circa ein Dreißigstel der gesamten 10 Stunden an.
Ohne Aktien wird schwer. Gelesen von Oliver Kube. Hörbuch Hamburg Verlag 2023. Lege nie alle Eier in einen Korb. Wenn ihr mit der Börsenlingo noch nicht so vertraut seid, klingt die Regel wahrscheinlich ziemlich komisch. Sie bedeutet aber einfach nur, dass man nicht sein ganzes Geld auf die Aktien einer einzigen Firma setzen soll. Stattdessen macht es Sinn, in viele verschiedene Aktien zu investieren. Selbst die solidesten Firmen können pleite gehen, sodass ihre Aktien in den Keller rauschen und das Investment im Totalverlust endet. Nokia und BlackBerry haben die Handybranche lange Zeit dominiert und galten als unangreifbar. Dann betrat der Chef eines Computerherstellers im Rollkragenpullover die Bühne und brachte der Welt das iPhone. Was danach geschah, ist Geschichte, genau wie die Dominanz von Nokia und BlackBerry. Wer glaubt, dass er ein glückliches Händchen hat und sich nur Gewinner ins Portfolio packt, kann schnell eines Besseren belehrt werden. Gerade über einen langen Investmenthorizont ist es verdammt schwer abzuschätzen, welche Firmen in 20 oder 30 Jahren an der Spitze ihrer Industrie stehen werden. Der nächste Konkurrent, die nächste technologische Innovation oder der nächste Skandal sind oft nur einen Wimpernschlag entfernt. Investiert ihr euer Geld nur in eine Aktie, die später auf Null fällt, ist der gesamte Einsatz weg. Wer sein Geld gleichmäßig auf zwei Aktien verteilt, verliert hingegen nur 50%, wenn die andere stabil bleibt. Bei 100 Aktien liegt der Verlust sogar nur bei 1%. Wenn die restlichen 99 gut performen, macht man dann sogar noch Gewinne. In die andere Richtung gilt das aber nicht. Eine Aktie kann zwar nur um 100% fallen, aber auch um 10.000% steigen. Das Gewinnpotenzial wird durch Diversifikation also nicht eingeschränkt. Klar, es kann auch sein, dass viele verschiedene Aktien gleichzeitig baden gehen, das ist aber eher unwahrscheinlich. Als grobe Regel gilt daher, je mehr verschiedene Aktien ihr habt, desto weniger Risiko geht ihr ein. Börsianer nennen das Diversifikation. Es gibt allerdings einen Haken. Auch viele verschiedene Aktien bieten nur wenig Sicherheit, wenn sie den gleichen Risiken ausgesetzt sind. Sollte beispielsweise ein Gesetz verabschiedet werden, das Bier verbietet, werden die Aktien von Anheuser-Busch, Carlsberg und Heineken vermutlich alle unter die Räder kommen. Selbst wenn ihr euer Geld auf alle Brauereien dieser Welt verteilt habt, müsst ihr dann vermutlich massive Verluste verkraften. Es kommt also nicht nur auf die Anzahl verschiedener Aktien an, sondern auch auf die Risiken, denen sie ausgesetzt sind. Wer richtig diversifizieren will, setzt daher auf einen breiten Korb an Aktien aus verschiedenen Ländern und Industrien. Die gute Nachricht, man muss diesen Korb gar nicht selbst zusammenstellen. Dafür gibt's nämlich sogenannte ETFs, Exchange Traded Funds. Das sind Fonds, die ähnlich wie eine Firma an der Börse gehandelt werden. Anders als Firmen stellen sie allerdings keine Handys her, bauen keine Autos und fördern kein Öl. Stattdessen sammeln sie das Geld vieler Anleger und investieren es anschließend in verschiedene Aktien. MSCI World ETFs investieren zum Beispiel in mehr als 1500 der größten börsennotierten Firmen der Welt. S&P 500 ETFs investieren in die 500 größten Firmen der USA, während DAX ETFs das Geld ihrer Investoren in die 40 größten Firmen Deutschlands anlegen. Es gibt aber auch ETFs, mit denen sich in bestimmte Branchen oder Themen investieren lässt. Der Fantasie sind da kaum Grenzen gesetzt. Genau wie bei Aktien sind Investments in ETFs schon ab sehr wenigen Euros möglich. Außerdem könnt ihr eure Anteile jederzeit wieder verkaufen und so in Cash verwandeln. Passives Investieren. Das einzig Wahre? Theoretisch sind ETFs gar nicht so unterschiedlich von klassischen Aktienfonds, die euch der Berater bei eurer Hausbank vielleicht schon mal andrehen wollte. Sowohl klassische Fonds als auch ETFs investieren in ein Paket von Aktien. Rein technisch gesehen ist der Unterschied eigentlich nur, dass der ETF an der Börse und damit wie eine Aktie gehandelt wird. Deshalb heißt es ja auch Exchange Traded Fund, also börsengehandelter Fonds. Normale Fonds sind hingegen spezielle Konstrukte, in die man oft nur über bestimmte Banken und mit Mindestanlagesummen investieren kann. Allerdings ist das nur der theoretische Unterschied. In der Praxis ist die Differenzierung noch viel größer. Die meisten ETFs sind nämlich passive ETFs. Und genau um die soll es im Folgenden gehen. Bei einem aktiven Fonds gibt es Fondsmanager, Banker mit sehr gutem Gehalt, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als die perfekte Aktie für ihren Fonds zu suchen. Es gibt manche Fondsmanager, die damit sehr reich geworden sind. Allerdings gibt es weniger Anleger, die damit sehr reich geworden sind. Denn obwohl diese Manager oft sehr smart sind, schneiden über lange Zeiträume bis zu 95% der aktiven Fondsmanager schlechter ab als der Markt. Mit dem Markt sind im Grunde einfach die Aktienindizes gemeint, über die wir vorhin schon gesprochen haben. Im S&P 500 Index sind zum Beispiel die 500 größten Unternehmen der USA enthalten. Die Logik hinter dem Index ist also verdammt simpel. Man schaut, was die wertvollsten Firmen in Amerika sind und packt die in ein Aktienpaket. Je mehr die Firma wert ist, desto höher ist ihr Anteil am Paket. So machte Apple Ende 2022 zum Beispiel rund 5% des gesamten Index aus, weil es mit mehr als 2000 Milliarden US-Dollar Börsenwert die wertvollste Firma der Welt war. Jedenfalls performt dieses simple Aktienpaket in den meisten Fällen besser als Fondsmanager, die ihr Paket an Aktien anhand ausführlicher Analysen und harter Arbeit erstellen. Der Hauptgrund dafür, der Markt an sich ist ziemlich effizient. Heißt, es gibt Millionen von Investoren, die sich täglich Gedanken machen, was der faire Preis für eine bestimmte Aktie ist. Auf dieser Basis kaufen sie dann Aktien, die sie für günstig halten, und verkaufen jene, die sie für zu teuer halten. Dadurch beeinflussen sie Angebot und Nachfrage der Aktien und damit ihre Preise. Der aktuelle Kurs an der Börse spiegelt daher meistens recht gut wider, was Investoren denken. Vor allem bei großen und bekannten Aktien wie Apple, Microsoft oder Coca-Cola, die besonders viele Investoren auf dem Schirm haben. Klar, manchmal kann die Masse der Investoren falsch liegen. Und es gibt einzelne Fondsmanager, die über lange Zeit sehr oft richtig liegen. Für den Großteil der Manager gilt das aber nicht und ihre Investoren hätten mehr Rendite gemacht, wenn sie ganz stumpf den S&P 500 gekauft hätten. Damit zurück zu den ETFs. Viele von ihnen sind, wie gesagt, passiv. Alles, was sie machen, ist, Aktienpakete wie den S&P 500, den DAX oder den MSCI World zu kaufen. Das hat zum einen den Vorteil, dass man damit im Schnitt recht gute Renditen macht. Zum anderen sparen sich die ETF-Anbieter dadurch die Kosten für überbezahlte Fondsmanager. Diesen Kostenvorteil spürt man auch als Anleger. Während ein klassischer Fonds jährliche Gebühren von 1% oder 2% hat, kriegt man gute ETFs schon für Kosten von 0,2% pro Jahr. Klingt jetzt vielleicht nach keinem drastischen Unterschied. Vor allem langfristig hat es aber durchaus einen Effekt auf die eigene Rendite. Und obwohl es nur um kleine Beträge geht, sind aktive Fonds relativ gesehen oft 10-mal teurer als passive ETFs. Neben den Kosten und der guten Rendite haben ETFs noch den großen Vorteil der Einfachheit. Man muss sich nicht jahrelang mit der Börse beschäftigen, sondern kriegt mit einem breit aufgestellten ETF ein gut diversifiziertes Aktienportfolio. Und auch eines, das, bislang jedenfalls, sehr gut performt. Für viele Investoren sind ETFs also eine sehr sinnvolle Anlageform. Wollen wir doch noch kurz erklären, wie man am besten in ETFs investiert und was man bei der Auswahl beachten muss. Weil ETFs so sinnvoll sind, wurden sie in den letzten Jahren immer populärer. Heißt aber auch, dass immer mehr Anbieter versuchen, damit Geld zu machen. Teilweise auch mit Produkten, die für Anleger eher unvorteilhaft sind. Es lohnt sich daher, zu vergleichen. Grundsätzlich gibt es mehrere Faktoren, durch die sich ETFs voneinander unterscheiden und die ausschlaggebend dafür sind, ob sie sich für den jeweiligen Investor eignen. Eines der wichtigsten Merkmale passiver ETFs ist der Index, den sie abbilden. Mit dem steht und fällt nämlich, in welche Aktien tatsächlich investiert wird. Zu den bekanntesten Indizes gehören der MSCI World, der S&P 500 und der DAX. Sie bilden die Wertentwicklung der größten Firmen der Industrieländer, der USA oder Deutschlands ab. Zudem gibt es viele Indizes, die nur Aktien bestimmter Branchen oder Themen umfassen. Ob Tech, Pharma, Energie, Cannabis oder künstliche Intelligenz, der Fantasie sind da kaum Grenzen gesetzt. Die Kombinationsmöglichkeiten sind sogar so vielfältig, dass es bereits 2018 etwa 70-mal mehr Aktienindizes als Aktien gab. Welcher dieser Indizes der beste ist, lässt sich pauschal nicht sagen. Das hängt stark von der Strategie des Investors ab, wobei der Teufel häufig im Detail steckt. Wer zum Beispiel denkt, dass er bei einem MSCI World ETF sicher vom Weltwirtschaftswachstum profitiert, könnte böse überrascht werden. Trotz seines Namens enthält der MSCI World nämlich keine chinesischen, indischen oder indonesischen Aktien. Sollte zukünftig vor allem Asien boomen, kriegt man davon als Investor in diesem ETF im Zweifel nichts mit. Um das zu vermeiden und wirklich global zu diversifizieren, kann man zum Beispiel in einen ETF für den FTSE All World Index investieren. Oder man kombiniert den MSCI World mit einem ETF, der vor allem in Asien und Afrika anlegt. Die Indizes werden übrigens von sogenannten Indexanbietern wie MSCI oder Standard & Poor's nach einer klar definierten Methodik erstellt. Das Ergebnis ist meistens eine gewichtete Liste an Aktien, die regelmäßig aktualisiert wird. Gewichtet heißt dabei, dass Firmen mit höherem Börsenwert meistens auch einen höheren Anteil am Index ausmachen. Anhand dieser Liste investieren ETF-Anbieter wie iShares, Vanguard oder State Street dann das Geld ihrer Kunden. Börsianer sprechen in dem Fall auch davon, dass der ETF den Index repliziert. Insofern ähneln Indexanbieter einem Küchenchef, der das Rezept für ein Gericht erschafft. ETF-Anbieter sind hingegen mit Köchen vergleichbar, die anhand des Rezepts die nötigen Zutaten einkaufen, alles zubereiten und es dann dem Gast, aka Investor, servieren. Die bekanntesten Indizes werden von mehreren ETF-Anbietern repliziert. So gibt es einen MSCI World ETF von iShares, einen von State Street, einen von Vanguard und viele mehr. Dabei können die Gebühren, die jeder Anbieter erhebt, teilweise stark variieren. Um den günstigsten ETF zu finden, vergleichen Investoren die sogenannte Gesamtkostenquote, die im Englischen auch als Total Expense Ratio, kurz TER, bezeichnet wird. Das sind, einfacher gesagt, die jährlichen Gebühren, die man bei dem ETF zahlt. Bei ETFs liegt die Gesamtkostenquote meist zwischen 0,05 und 1,4%. Je niedriger der Wert, desto günstiger ist der Fonds. Ein weiteres wichtiges Unterscheidungsmerkmal ist das Fondsvolumen. Das gibt an, wie viel Geld alle Anleger insgesamt in einen ETF investiert haben. Hier gilt grundsätzlich, je mehr, desto besser. An dem Fondsvolumen lässt sich nämlich ablesen, wie etabliert er ist. Ein niedriges Fondsvolumen könnte darauf hindeuten, dass nicht genug Nachfrage nach diesem ETF besteht. Ist das Fondsvolumen zu klein, könnte der ETF-Anbieter ihn also wieder vom Markt nehmen. Außerdem sind große Fonds oft liquider. Wenn man zum Beispiel verkaufen will, geht das also recht schnell und man kriegt einen guten Preis, weil der Fonds viel gehandelt wird. Bei sehr kleinen ETFs kann das schwieriger sein. Grundsätzlich gilt als Daumenregel, dass ein ETF mit mehreren 100 Millionen Euro an Fondsvolumen schon recht solide ist. Gerade wenn ihr also einen ETF seht, in dem nur 20 oder 30 Millionen Euro stecken, solltet ihr eher vorsichtig sein. Das ist zwar kein direkter Dealbreaker, aber man geht damit ein bisschen mehr Risiko ein als bei großen etablierten Fonds. Zudem unterscheiden sich ETFs dahingehend, wie sie mit den Gewinnen umgehen, die Firmen an ihre Aktionäre ausschütten. ETFs sind im Grunde nichts anderes als ein Korb von Aktien verschiedener Unternehmen. Im besten Fall erzielen diese Unternehmen Gewinne und schütten einen Teil davon an ihre Investoren aus. Das nennt man dann Dividende. Der ETF kann diese Dividenden entweder an seine Investoren weiterreichen oder in das bestehende Portfolio reinvestieren. Schüttet ein ETF die erhaltene Dividende aus, wird er meist bereits im Namen mit dem Zusatz DIST gekennzeichnet. Das steht für Distributing, ausschüttend. Findet ihr hingegen den Zusatz ECK im Namen, bedeutet das Accumulating und das heißt, dass der ETF die erhaltene Dividende reinvestiert. In der Börsenlingo wird in dem Fall auch von thesaurierenden ETFs gesprochen. Bei der Wahl zwischen ausschüttenden und thesaurierenden ETFs gibt es kein richtig oder falsch. Das ist vielmehr eine Frage der persönlichen Bedürfnisse des Investors. Wer auf regelmäßige Auszahlungen steht, um sich zum Beispiel ein zusätzliches Einkommen aufzubauen, greift zu ausschüttenden ETFs. Thesaurierende ETFs können hingegen steuerlich günstiger sein und profitieren stärker vom Zinseszinseffekt, weil anfallende Gewinne direkt investiert werden. Dafür verzichtet man allerdings auch auf regelmäßiges Cash. Wenn man die Total Expense Ratio, das Fondsvolumen und die Ausschüttungsart bei der Auswahl eines ETFs beachtet, macht man schon mal viel richtig. Es gibt allerdings noch ein paar kleine technische Unterschiede. Damit ihr von denen zumindest mal gehört habt, wollen wir sie hier noch kurz ansprechen. Ein passiver ETF bildet immer einen zugrunde liegenden Index wie den DAX ab. Die einfachste Art und Weise, das zu tun, der ETF-Anbieter kauft einfach die 40 Aktien aus dem DAX in der Gewichtung, die sie auch im Index haben. Sowas nennt man physische Replikation. Beim DAX macht das auch sehr viel Sinn. 40 Aktien sind nicht viel. Es handelt sich um große deutsche Unternehmen. Die Aktien werden viel gehandelt und man kann leicht in sie investieren. Anders sieht das zum Beispiel aus, wenn man einen ETF für indonesische oder bangladesische Aktien anlegen will. Dort sind die Börsen sehr klein. Manche Aktien werden fast nicht gehandelt und es wäre ziemlich aufwendig, sich die Titel zu kaufen. Und deshalb haben sich smarte Banker zwei Dinge überlegt. Wenn wir einen sehr großen ETF haben, der zum Beispiel in tausende Aktien in Entwicklungsländern investiert, fokussieren wir uns einfach auf die größten Aktien. Irgendwelche indonesischen Firmen, die ohnehin nur 0,001% vom Index ausmachen, kaufen wir erst gar nicht. Sie beeinflussen den ETF ja sowieso kaum. Diese Replikationsmethode bzw. Abbildungsform nennt man Sampling. Andere Banker sind noch einen Schritt weiter gegangen. Wozu die Aktien kaufen, wenn ich einfach einen Deal mit einer Bank machen kann? Bei der sogenannten synthetischen Replikation passiert genau das. Der ETF-Anbieter investiert gar nicht in die Aktien aus dem Index, sondern macht eine Art Renditetausch mit einer Bank. Diesen Renditetausch nennt man auch Swap-Geschäft. Das funktioniert vereinfacht gesagt so. Der Anbieter eines Indonesien-ETFs investiert das Geld seiner Anleger nicht in indonesische Aktien, sondern zum Beispiel in die größten amerikanischen Firmen. Gleichzeitig schließt er aber einen Vertrag mit einer Investmentbank ab. Sie verpflichtet sich dazu, ihm die Rendite der indonesischen Aktien zu überweisen. Im Gegensatz kriegt die Investmentbank aber Gebühren und die Rendite der amerikanischen Aktien. In der Praxis sind diese Tauschgeschäfte oft noch deutlich komplizierter ausgestaltet und haben weitere Feinheiten. Wichtig für Investoren ist aber nur, in der Praxis funktionieren diese Modelle sehr gut und bilden den Index in der Regel mindestens genauso gut ab wie ein physischer ETF. Theoretisch gibt es bei solchen ETFs immer ein sogenanntes Kontrahentenrisiko. Es könnte also sein, dass die Investmentbanken, mit denen die ETF-Anbieter ihre Deals machen, pleite gehen. Tatsächlich ist das aber eher unwahrscheinlich und man ist mit seinem Vermögen bis zu einer gewissen Grenze auch durch Gesetze abgesichert. Die gute Nachricht? Welche Replikationsmethode der ETF hat, ist erstmal egal. Wichtig ist allerdings, dass der ETF den zugrunde liegenden Index gut abbildet, denn in den will man ja investieren. Und dafür gibt's auch eine Kennzahl, die sogenannte Tracking Difference. Einen theoretischen Aktienindex in der Praxis perfekt abzubilden, ist gar nicht so einfach. Ein DAX-Index kennt keine Steuern, keine Transaktionszeiten, keine Liquiditätsprobleme an der Börse. Der ETF-Anbieter hingegen muss sich mit all diesen Problemen rumschlagen. Und deshalb bilden die meisten ETFs den zugrunde liegenden Index zwar gut, aber nicht perfekt ab. Es bleibt immer eine Differenz. Die Tracking Difference gibt genau diesen Unterschied an. Man rechnet dafür einfach ETF-Rendite minus Indexrendite ist gleich Tracking Difference. Anders als die Gesamtkostenquote muss die Tracking Difference leider nicht verpflichtend angegeben werden. Man findet sie aber auf vielen ETF-Portalen als Kennzahl und kann sie auch einfach selbst berechnen. In den meisten ETF-Factsheets gibt es nämlich eine Tabelle, wo die Rendite des ETF und die Rendite des Indizes in den letzten Jahren aufgelistet wird. Dann kann man sich ja selbst kurz die Mühe machen und den Abstand zwischen beiden, also die Tracking Difference, berechnen. Grundsätzlich ist es ganz normal, dass die Tracking Difference bei rund 0,1 Prozentpunkten liegt. Sollte der ETF aber zum Beispiel einige Prozentpunkte schlechter oder besser performen als der Index, sollte man sich nochmal nach Alternativen umschauen. Aber wieso nicht einen ETF nehmen, der besser performt als der Index? Die Idee eines ETFs ist ja, dass er den Index möglichst genau abbildet. Wenn er zuletzt durch Zufall besser performt hat als der Index, kann er in Zukunft durch Zufall genauso schlechter performen. Von der Tracking Difference ist der Tracking Error zu unterscheiden. Er gibt an, wie stark die Tracking Difference schwankt, sich also über die Zeit entwickelt. Grob gesagt gilt, je größer der Tracking Error, desto unzuverlässiger bildet der jeweilige ETF seinen Index ab. Wer sicherstellen will, dass sein ETF auch tut, was er soll, achtet also darauf, dass der Tracking Error möglichst klein ist. Neben der Frage, wie und wie gut der ETF den Index abbildet, gibt's auch noch die Frage, in welcher Währung er das tut. Denn auch dadurch kann ein Risiko entstehen. Viele ETFs investieren auch in Firmen außerhalb der Eurozone, die meist in ausländischen Währungen gehandelt werden. Ein S&P 500 ETF investiert zum Beispiel ausschließlich in US-amerikanische Unternehmen. Die Aktien dieser Firmen werden größtenteils mit US-Dollar ge- und verkauft. Börsianer sprechen auch davon, dass diese Aktien in US-Dollar notieren. In Deutschland oder Österreich seid ihr also den Wechselkursschwankungen zwischen Euro und US-Dollar ausgesetzt, wenn ihr in diese Aktien oder einen entsprechenden ETF investiert. Am einfachsten lässt sich das am Beispiel einer einzelnen Aktie erklären. Angenommen, ein US-Dollar ist genau einen Euro wert und ihr investiert 100 Euro in eine Aktie, die in US-Dollar gehandelt wird. Für eure 100 Euro bekommt ihr also eine Aktie im Wert von 100 US-Dollar. Kurz darauf fällt der US-Dollar gegenüber dem Euro allerdings um 5% im Wert, während der Kurs eurer Aktie unverändert bei 100 US-Dollar liegt. Verkauft ihr jetzt eure Aktie, erhaltet ihr immer noch 100 US-Dollar. Tauscht ihr sie aber anschließend in Euro, habt ihr nur noch 95 Euro. Obwohl sich der Kurs eurer Aktie nicht bewegt hat, habt ihr also 5 Euro verloren. Die gleiche Logik gilt natürlich nicht nur für einzelne Aktien, sondern auch für einen Korb von Aktien, also auch für einen ETF. Währungskursschwankungen können aber nicht nur gegen, sondern auch für euch arbeiten. Steigt der US-Dollar gegenüber dem Euro im Wert, würdet ihr nämlich unabhängig vom Aktienkurs Geld gewinnen. Wer über lange Zeit investiert, wird damit im Durchschnitt also weder großartige Gewinne noch herbe Verluste einfahren. Als Investor profitiert man hier davon, dass Aktien ja Sachwerte sind. Wenn ihr also zum Beispiel in türkische Aktien investiert und die Lira danach die Hälfte ihres Wertes verliert, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht die Hälfte eures Geldes weg. Wenn die Lira nämlich fällt und Investoren immer noch glauben, dass Hepsiburada und Co. so viel wert sind wie zuvor, dann werden die Aktien in Lira zulegen. Eine Immobilie in der Türkei wird ja auch nicht wertlos, nur weil die Währung abschmiert. Unabhängig davon, dass man immer Währungsrisiken hat, wenn man in globale Aktien investiert, muss man sich bei der ETF-Auswahl darüber keine Gedanken machen. Oft steht beim Namen von ETFs nämlich noch der Zusatz USD oder EUR. Was ihr davon wählt, macht in Bezug auf das Währungsrisiko aber keinen Unterschied. Denn wenn der ETF in US-amerikanische Aktien investiert, muss er ohnehin mit US-Dollar bezahlen. Und wenn ihr ein Depot in Deutschland habt, kriegt ihr euer Geld ohnehin in Euro ausgezahlt. Der einzige Unterschied ist im Grunde, wann die Währung umgerechnet wird. Nehmen wir zum Beispiel zwei S&P 500 ETFs. Der eine investiert in Euro, der andere mit US-Dollar. Wenn jetzt der Euro gegenüber dem US-Dollar 5% an Wert verliert und sich der S&P 500 gar nicht bewegt, passiert Folgendes. Der S&P 500 EUR ETF verliert 5% an Wert. Schließlich sind die amerikanischen Firmen in seinem Depot gemessen in Euro 5% weniger wert. Der S&P 500 USD ETF verliert erstmal gar nichts. Wenn ihr aber versucht, euch das Geld aus dem S&P 500 USD ETF auszuzahlen, dann wird das Geld ja wieder in eure Heimatwährung umgewandelt und aus den 100 US-Dollar im ETF kriegt ihr nur 95 Euro raus. Schlaflose Nächte aufgrund von Wechselkursschwankungen sind daher größtenteils unbegründet. Wer diese trotzdem ausschließen will, kann zu ETFs greifen, die sich dagegen mit bestimmten Finanzinstrumenten absichern. Allerdings erheben diese ETFs häufig höhere Gebühren, wodurch sie sich in den meisten Fällen nicht wirklich lohnen. Wieso einfach, wenn es auch kompliziert geht? Auf den letzten Seiten haben wir viel Zeit darauf verwendet, die Vorzüge und Merkmale von passiven ETFs herauszustellen. Zu Recht, denn sie bieten Investoren eine einfache Möglichkeit, mit wenig Know-how sowie geringen Risiken und Kosten an der Börse mitzuspielen. Außerdem bringen sie oft viel bessere Renditen als professionelle Fondsmanager und Investoren. Insbesondere für Privatanleger werden sie daher nicht nur als gute Einstiegsmöglichkeit, sondern manchmal sogar als das Nonplusultra der Aktieninvestments angepriesen. Auch wir denken, dass ETFs für viele Investoren die beste Möglichkeit sind und haben auch selbst welche im Depot. Trotzdem glauben wir nicht, dass sie das Allheilmittel der Börse sind. Es kann also durchaus Sinn machen, in einzelne Aktien zu investieren. Und zwar aus folgenden Gründen. Der größte Vorteil von ETFs ist, dass ihr euch nur wenig Gedanken darüber machen müsst, wo ihr investiert. Gleichzeitig ist das aber auch ihr größter Nachteil. Passive ETFs investieren nämlich unabhängig von den persönlichen Bedürfnissen des jeweiligen Investors. Das Ganze ähnelt dem Menü in einem Spitzenrestaurant, das von den besten Köchen dieser Welt zusammengestellt wurde. Mag sein, dass das besonders toll schmeckt und jeder satt wird. Aber was ist, wenn man kein Fleisch isst, auf Zucker verzichten will oder keine Karotten mag? Wenn irgendetwas davon Teil des Menüs ist, hat man Pech. Genauso ist es auch bei einem ETF. Wer in einen MSCI World ETF investiert, der legt sein Geld, Stand 2022, damit beispielsweise auch in Waffenherstellern, Tabakfirmen oder Kohlekraftwerken an. Was ist aber, wenn man das nicht will? Klar kann man dann zu ETFs greifen, die behaupten, möglichst ethisch und nachhaltig zu investieren, allerdings liegt beides im Auge des Betrachters. Während Atomenergie für den einen eine Umweltsünde ist, sieht der andere darin die bestmögliche Alternative zur Kohlekraft. Einigen Investoren ist hingegen wichtig, dass Vorstandsposten fair zwischen den Geschlechtern verteilt sind, und andere setzen bei ihrer Investmentstrategie vor allem auf profitable Firmen oder wollen hohe Dividenden. Die Präferenzen eines Investors sind meist so individuell, dass es kaum einen Index gibt, der sie perfekt abbildet. Außerdem sind ETFs mit Fokus auf Nachhaltigkeit oder spezielle Branchen in der Regel deutlich teurer als klassische S&P 500 oder MSCI World ETFs. Wem also wichtig ist, wo sein Geld hinfließt, der muss selbst entscheiden. Diese Kontrolle bekommt man nur, wenn man sich die Mühe macht und eigenständig investiert. Dabei muss man zum Beispiel auch bedenken, dass es viele kleine und unbekannte Firmen gibt, die großes Zukunftspotenzial und ein spannendes Geschäftsmodell haben. Weil sie aber so klein sind, spielen sie in den größten Indizes oft keine große Rolle. Wer also vermehrt in solche Hidden Champions investieren will, wird mit vielen ETFs nicht glücklich werden. Die meisten professionellen Investoren schaffen es langfristig nicht, den Markt zu schlagen. Das gilt oft als Totschlagargument gegen jedes Investment in Einzelaktien. Trotzdem gibt es immer wieder Investoren, die auf lange Sicht besser abschneiden als der Markt, und zwar mit einer Systematik und Regelmäßigkeit, die nicht nach bloßem Glück aussieht. Das mit Sicherheit bekannteste Beispiel dafür ist Warren Buffett. Er hat sich mit Investments in Firmen wie Coca-Cola, der Bank of America oder Apple ein Vermögen aufgebaut und gehört mittlerweile zu den reichsten Menschen der Welt. Und dahinter steckt kein Lucky Shot, sondern viele sehr smarte Investments. Insgesamt führt das dazu, dass seine Investmentfirma Berkshire Hathaway zwischen 1965 und 2022 rund 20% pro Jahr gewonnen hat. Beim S&P 500 waren es, Dividenden eingerechnet, nur 10% pro Jahr. Klingt schon jetzt nicht schlecht. Wegen des Zinseszinseffektes bedeutet das aber, dass er zwischen 1964 und 2022 um die 3.787.464% Rendite gemacht hat, während der S&P 500 nur 24.708% zulegen konnte. Besonders beeindruckend ist bei Buffett, dass er immer wieder Investments findet, die einfach deutlich besser als der Markt abschneiden. So hat er sich 2016 im Alter von 86 Jahren dazu entschieden, einige Milliarden US-Dollar in Apple zu investieren. In einigen Etappen hatte er bis 2021 um die 31 Milliarden US-Dollar in den iPhone-Macher investiert. Was danach geschah? Apple hat eine unfassbare Rallye hingelegt und Ende 2021 war sein Anteil rund 161 Milliarden US-Dollar wert. Doch Buffett ist natürlich nicht das einzige Beispiel für einen überdurchschnittlich erfolgreichen Investor. Etwas weniger bekannt, aber mindestens genauso beeindruckend ist Jim Simons. Er war ursprünglich einer der besten Mathematiker Amerikas, hat sich aber in den 1980er Jahren dazu entschieden, in die Finanzwelt zu wechseln. Es hat sich gelohnt. Nach einigen Anfangsschwierigkeiten hat Jim Simons nämlich tatsächlich einen mathematischen Weg gefunden, um den Markt zu schlagen. Wie er das genau geschafft hat, ist ein gut gehütetes Geheimnis. Allgemein bekannt ist aber, dass er anders als Warren Buffett nicht einfach langfristig in die besten Unternehmen investiert. Stattdessen hat er mit seiner Investmentfirma Renaissance Technologies einen Algorithmus entwickelt, der nach wiederkehrenden Mustern bei Aktienkursen sucht und dann auf diese Muster wettet. Damit war er so erfolgreich, dass sein bester Fonds mittlerweile alle Investoren vor die Tür gesetzt hat und nun nur noch das Geld der eigenen, sehr reichen Mitarbeiter investiert. Außenstehende können daher nur über seine Rendite spekulieren. Der Wall Street Journal-Journalist Gregory Zuckerman schätzt allerdings, dass der Fonds zwischen 1988 und 2018 nach Abzug aller Gebühren jährlich rund 40% Gewinn macht. Wenn man die Gebühren außen vor lässt, waren es sogar 66%. Und obwohl der Zinseszinseffekt hier nicht ganz so gut funktioniert, weil Jim Simons seine Investmentstrategie nur mit begrenztem Kapital durchführen kann, hat er zwischen 1988 und 2018 insgesamt 105 Milliarden US-Dollar an Trading-Gewinnen gemacht. Der außergewöhnliche Erfolg von Warren Buffett und Jim Simons ist natürlich nicht die Norm. Er zeigt aber, dass es grundsätzlich möglich ist, den Markt zu schlagen. Doch dazu kommt noch ein anderer Faktor. Denn wer bei der Frage, wie man sich zwischen passiven ETFs und Einzelaktien entscheiden soll, auf die Rendite schaut, sieht nur die halbe Wahrheit. Rendite ist nämlich nicht gleich Rendite, sondern sollte immer relativ zum Risiko betrachtet werden. Angenommen, ihr habt die Wahl zwischen zwei verschiedenen Wetten. Bei der ersten werft ihr eine Münze und bei der zweiten einen Würfel mit 6 Augen. Tippt ihr vorher das richtige Ergebnis, verdoppelt ihr euren Einsatz. Andernfalls geht ihr leer aus. Wer gewinnt, macht also bei beiden Wetten jeweils 100% Rendite. Trotzdem ist der Münzwurf deutlich attraktiver. Hier verliert ihr euren Einsatz nämlich nur in einem von zwei Fällen, während ihr beim Würfeln hingegen in 5 von 6 Fällen flöten geht. Das gleiche gilt auch für Aktien. Es gibt junge Firmen, die noch ganz am Anfang stehen. Dass sie wieder von der Börse verschwinden und das Geld der Investoren verlieren, ist gar nicht so unwahrscheinlich. Vor allem, wenn sie zum Beispiel wie der Flugtaxi-Hersteller Lilium noch gar kein Produkt haben. Auf der anderen Seite gibt es auch sehr solide Aktien wie Coca-Cola oder Apple. Wenn ein Investor mit seinen Investments in überdurchschnittlich solide Aktien genauso viel Rendite wie ein breiter Index macht, ist das auch für die Investoren der bessere Deal. Obwohl er, gemessen an der Rendite, gar keine Outperformance geschafft hat. Der Hype um passive ETFs basiert zudem stark auf der Annahme, dass die Börse effizient ist. Viele smarte Investoren beobachten täglich die Nachrichtenlage, wir hatten es schon gesagt, und zerbrechen sich den Kopf, wie sich die neueste Meldung auf ihre Aktien auswirkt. Gibt's gute News von Apple, kaufen viele Investoren die Aktie und treiben so den Kurs. Bei schlechten Nachrichten fällt hingegen die Nachfrage und damit auch der Preis der Aktie. Der Kurs einer Aktie sollte daher, theoretisch, alle verfügbaren Informationen widerspiegeln. In der Börsenlingo spricht der Profi auch davon, dass die Infos eingepreist sind. Genau das machen sich passive ETFs zunutze. Sie investieren blind in viele Aktien und vertrauen darauf, dass ihre Kurse mehr oder weniger fair sind. Das funktioniert allerdings nur, wenn sich ein paar Investoren auch wirklich die Mühe machen zu recherchieren und durch ihr Handeln dafür sorgen, dass wirklich alle Infos eingepreist sind. Würde die ganze Welt nur noch passiv investieren, fällt die ganze Nummer wie ein Kartenhaus zusammen. Wer also überlegt in Einzelaktien investiert, trägt ein kleines bisschen zur effizienten Kursbildung und damit zum Funktionieren der Börse bei. Natürlich heißt das nicht, dass jeder Durchschnittsanleger das auch tun sollte und damit wirklich besser fährt. Bevor man als ETF-Fan die Investoren in Einzelaktien aber als hoffnungslose Glückssieger abstempelt, sollte man bedenken, dass sie eine wichtige Hygienefunktion am Markt erfüllen. Denn sie sind der Grund, warum ETFs überhaupt funktionieren. Es gibt noch ein Argument dafür, sich aktiv mit der Börse zu beschäftigen und im Zweifelsfall auch mal in einzelne Aktien zu investieren. Und das gilt unabhängig davon, ob man die volle Kontrolle über seine Investments will, der nächste Warren Buffett ist oder zur Effizienz der Märkte beiträgt. Aktien und Börse sind aus unserer Sicht der wahrscheinlich beste und einfachste Weg, um etwas über die Wirtschaft zu lernen. Und vor allem, um Menschen für Wirtschaft zu begeistern. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen oberlehrerhaft und irrelevant, aber wirtschaftliche Themen betreffen uns alle. Trotzdem haben die größten deutschen Wirtschaftszeitungen eine Auflage von 50.000, 100.000 oder vielleicht 200.000 Exemplaren. In einem Industriestaat mit 80 Millionen Einwohnern nicht gerade viel. Aktien sind ein Thema, die das ändern können. Denn zumindest in den Hype-Phasen denkt wahrscheinlich jeder mal kurz darüber nach, wie es gewesen wäre, wenn man die 20%, 30% oder 100% Rendite einer bestimmten Aktie mit dem eigenen Geld mitgemacht hätte. Aber es gibt auch immer einige neue Anleger, die eher durch Glück als Verstand an die richtigen Quellen kommen. Quellen, die die Basics von Wirtschaft und Börse erklären, die über Risiko und Rendite aufklären und gleichzeitig die Begeisterung für das Thema steigern. Von solchen Quellen muss es viel mehr geben. Und darum gibt's auch unser Buch und unseren Podcast. Und klar ist es super, wenn viele der neuen Anleger dann einfach einen ETF-Sparplan aufsetzen und langfristig für ihre Zukunft vorsorgen. Wenn aber manche von ihnen mit Begeisterung auch über einzelne Aktien lernen wollen, dann sollte man das nicht sofort als Dummheit abtun. Denn selbst wenn die Rendite vielleicht ein bisschen darunter leidet, verstehen Investoren mit der Zeit sehr gut, wie die Wirtschaft funktioniert. Wie verdienen eigentlich Visa und Mastercard Geld? Was ist der Zusammenhang zwischen Umsatz, Gewinn und Börsenwert? Wie erkennt man eine solide Firma? Und was sind Warnsignale? Welche Geschäftsmodelle und Branchen haben eine Zukunftsperspektive und welche schrumpfen schon jetzt? Dieses wirtschaftliche Wissen bringt in der beruflichen Laufbahn im Zweifel so große Vorteile, dass man im Gegenzug auch ganz auf die Rendite verzichten könnte. Denn schlussendlich geht es bei der Analyse von einzelnen Aktien nur darum zu verstehen, wie viel und in welcher Form Unternehmen einen wirtschaftlichen Mehrwert erzeugen. Wer das einmal verstanden hat, sieht auch als Manager und Unternehmer besser, welche Projekte strategisch Sinn machen und welche nicht. Und man versteht auch als Mitarbeiter besser, welchen Wert man selbst für die jeweilige Firma hat.
So, das war's mit den ETFs, den Lieblingen der Börse-Einsteigerinnen und Einsteiger. Supporter von 30x30 sind Unica, Dadat, Rosinger Group, Immofinanz, Do & Co, Adico Bank, VS, ÖPWZ, Finanzlehrgänge, EXA und die FH St. Pölten, sowie inhaltlich auch FMA, Wifi Wien und Neos Lab. Hier in dieser Folge natürlich ohne Aktien wird schwer, der Hamburg Hörbuchverlag und ja. Den Jingle habe ich mit der Opernsängerin Rosanna Annan-Jahn aufgenommen. Über Bewertungen bei Apple und Spotify freue ich mich sehr. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Thank God It's Monday bei 30x30 Finanzwissen pur. Tschüss und Baba.